weisen Meister. To go!
Herzlich willkommen zur 9. und letzten Folge von 7 Weise Meister to go, dem Podcast, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eine mittelalterliche Erzählserie für ein modernes Publikum aufzubereiten. Aufmerksamen Ohren ist womöglich bereits aufgefallen, dass es nach 7 Tagen wechselnder Stimmen und Zusammensetzung zum Abschluss der Serie noch einmal zu einer personellen Wiederholung kommt. Mein Name ist Nico Kunkel, ich bin Altgermanist und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Konstanz und mir gegenüber befindet sich Bent Gebert, der als Professor für ältere deutsche Sprache und Literatur ebenfalls in Konstanz lehrt und forscht. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, Herr Gebert, 7 Tage, 14 Exempel liegen nun hinter uns und heute wollen wir also auf das große Finale blicken, das sich angebahnt hat. Diokletian, der Sohn des Kaisers, hat den Erzählwettbewerb überlebt, aber der Streit zwischen ihm und seiner Stiefmutter ist noch immer ungelöst. Was passiert also an diesem finalen Tag der 7 Weisen Meister?
Ja, also 7 Tage hat der Sohn geschwiegen und dadurch sein Leben gerettet. Damit haben wir uns beschäftigt. Jetzt am 8. Tag wird er mit Pauken und Trompeten herbeigeführt. Er macht den Mund auf, er kann sprechen, er erklärt, weshalb er so lange hat schweigen müssen und erzählt selbst Geschichten. Zuvor aber, bevor wir gleich zu diesen 2 Exemplen, die der Sohn selbst erzählt, kommen, zuvor klärt er selbst den Gerichtsfall auf. Und zwar relativ schnell und wirklich mit Show-Effekt. Er beschuldigt nämlich die Kaiserin selbst des Ehebruchs, indem er deren Kammerjungfer öffentlich ausziehen lässt. Und tada, unter den Frauenkleidern steckte ein Mann, nämlich ein geheimer Liebhaber, mit dem die Kaiserin geschlafen hatte. Also, die Kaiserin ist damit final überführt. Nur in Klammern, das ist eigentlich ein anderes Verbrechen als die Intrige am Anfang, zumindest in der Fassung, die wir diskutiert haben, sozusagen eigentlich aufgesetzt hat. Aber trotzdem, das reicht als öffentlicher Beweis, um jetzt diese Kaiserin zu überführen. Sie sozusagen als Beschuldigte soll sie hingerichtet werden, sagt der Kaiser. Aber der Sohn interveniert und sagt, so schnell nicht, hier brauchen wir ein ordentliches Gerichtsverfahren. Und die Vorwürfe, die so 7 Tage im Raum standen, die müssen erstmal aufgeklärt werden. So, und der Sohn will das aber nicht selbst übernehmen, sondern überlässt diese Ehre ganz dem Kaiser. Und der sagt, dazu werden wir gleich sicherlich auch noch kommen, der weist das dann auch zurück. Aber der Sohn will das nicht selbst übernehmen und ganz ehrerbietig, ne, seinem Vater das überlassen. Und das sollten wir auch einmal festhalten, das ist schon bemerkenswert. Ne? Immerhin hat der Papa ihn ja 7-mal hintereinander hängen lassen wollen. So, und zwar ohne Untersuchung, ohne Gerichtsprozess weiter. Ja, also das Gebot, die Eltern zu ehren, kommt jetzt in den Vordergrund.
Auch wenn sie vielleicht, ne, das haben wir auch in früheren Folgen schon gehört, nicht die besten Entscheider sind oder sich mit solchen
nicht.
Entscheidungen schwer tun.
Genau,
ja.
Und um solche Eltern geht es jetzt auch in der Abschlussgeschichte, denn der Vater will vom Sohn auch eine Geschichte hören. Und die erste Geschichte, die der Sohn erzählt, handelt genau davon, von Schuld und Vergebung zwischen Eltern und Kindern. Ich fasse es nur ganz kurz heute zusammen. Es gibt nämlich eine brandneu erschienene Buch zu den 7 Weisen Meistern, in dem Sie auch diese Erzählschritte genauer nachvollziehen können. Wir haben die Infos in den Shownotes auch für Sie zur Verfügung gestellt. Also worum geht es in diesem ersten Exempel? Um einen Sohn, der von weisen Lehrern so klug ausgebildet wird, dass er den Gesang der Vögel versteht. Und als er für seinen Vater den Gesang einer Nachtigall deuten soll, da beginnt das Unglück der Geschichte, denn der Vogelgesang prophezeit, dass der Sohn eine solche Karriere hinlegen werde, dass seine Eltern ihm die Hände waschen müssen. So, das nehmen die nicht einfach so hin, sondern der Vater tobt, also er wirft den Sohn, es geht eben sehr extrem, den Sohn wirft er bei nächster Gelegenheit ins Meer. Wunderbarerweise aber, der Sohn überlebt. Er wird gerettet, er gelangt an den Kaiserhof und steigt dort tatsächlich zu Ansehen auf. Und wieder dank seiner Deutungskompetenz von Vogelgesang. So, in dieser Rolle als Repräsentant dann des Kaisers kehrt der Sohn zurück zu seinen Eltern, unerkannt, die ihm dann tatsächlich die Ehre erweisen, ihm die Hände waschen wollen. Also die Prophezeiung hat sich hier fast erfüllt. Das weist der Sohn aber zurück, ne? Also der rächt sich nicht oder triumphiert und sagt jetzt, ne, jetzt hat sich das Blatt gewendet, die Prophezeiung erfüllt, sondern er bleibt bescheiden Und er will sich nicht die Hände waschen lassen, sondern kitzelt nur von den Eltern ein Geständnis raus über die Tötungsabsicht. Die bitten um Gnade, der Sohn verzeiht das, die Familie ist sozusagen wieder ganz versöhnt und vereint. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die sich direkt daran anschließt, die ja einen Legenden- und Romanstoff über Freundschaft und Treue variiert. Das fasse ich noch kürzer zusammen, obwohl es die noch längere abenteuerliche Geschichte ist, von zwei Freunden, die heißen Alexander und Ludwig, die beide am Kaiserhof sind und die sich so sehr ähneln, dass sie sich nicht nur gegenseitig helfen, um Frauen zu werben, sondern sich auch zusammen gegen Konkurrenten schützen und gegenseitig vertreten, selbst im Bett, also selbst an der Stelle des jeweils anderen bei dessen Frau. Das geht in dieser Geschichte allerdings nicht glatt. Jetzt spoilere ich nicht alle Details, das ist toll zu lesen, es geht nicht glatt. Und da kommt wieder dieses Motiv der bösen Frau, das wir in dieser Erzählserie ja auch schon oft kennengelernt haben. Alexanders Frau sorgt nämlich dafür, dass dieser verstoßen wird. Und Alexander trifft es ganz hart, der wird auch mit Aussatz geschlagen. Und damit sind wir ja bei einem legendarischen Motiv, denn jetzt wird noch erzählt, wie Alexander und wie auch diese Freundschaft wunderbar geheilt wird. Es gibt ein einziges Mittel, nämlich das Blut von Kindern und genauer das Blut von den Kindern des Freundes, von Ludwig. Und der ist dazu bereit, diesen Mord zu begehen, ne, um den Freund zu heilen. Aber, oh Wunder, nach dem Mord werden die Kinder wieder lebendig aufgefunden und beide Freunde rehabilitiert gegenüber dieser Anklage, die eben gegen Alexander noch im Raum steht. Ja, das waren die zwei Geschichten, die der Sohn erzählt. Das ist sehr lang im Vergleich zu den anderen Exemplen. Aber es passiert noch mehr im Finale, nämlich nach der Erzählung findet auch die Geschichte des Sohnes und des Kaisers ein gutes Ende. Und wir wollen heute darüber sprechen, ja, was alles in diesem Finale drinsteckt. Ist das zu gut, um wahr zu sein, was jetzt passiert? Überzeugt uns das? Wie ist dieses Finale gemacht, was jetzt kommt?
Ja, das für den Sohn können wir auf jeden Fall schon mal reklamieren. Er ist zumindest im Umfang nach der prominenteste Geschichtenerzähler. Das haben Sie ja gerade schon gesagt. Also diese Geschichte ist sehr, sehr lange. Wir haben es auch mit einer kunstvolleren Verknüpfung zu tun. Die beiden Exempel werden nicht einfach, wie wir das schon bei Seneskalkus und Roma hatten, aneinander gefügt, sondern es gibt hier einen Rahmungseffekt. Also diese Freundeserzählung steht eben in der Mitte und wird von dieser Eltern-Kind-Geschichte gerahmt. Das hebt natürlich den Sohn schon einmal als Erzähler hervor. Mhm. Und auch diese Tatsache, na, dass er, obwohl er ja eigentlich schon zufrieden sein könnte mit dieser Verurteilung der Stiefmutter, wenn auch aus anderen Gründen, trotzdem darauf pocht, dass man jetzt diesen Fall noch entscheiden muss, ist ja hier auf jeden Fall schon mal bemerkenswert. Also der Sohn, dem es hier wirklich um die Form geht und dem es hier auch darum geht, Stellung zu beziehen zur Sache, die ihm vorgeworfen wurde, nachdem er das ja jetzt lange nicht konnte. Ist das denn aber dieses Exempel, wenn wir uns das so anschauen, ist das direkt verknüpft mit dem Fall? Das habe ich mich immer wieder gefragt. Mhm. Also wir sehen natürlich deutliche Parallelen, zürnende Eltern, bescheidene Kinder, das ist natürlich offensichtlich. Wir haben auch eine Entwicklungsgeschichte dieser Figur, die dann da aufsteigt. Also auch hier diese Idee, die auch immer wieder mit den sieben weisen Meistern verbunden wurde, handelt es sich hier um eine Geschichte, die im Sinne eines Fürstenspiegels funktioniert. Also was ist gute Herrschaft, wie entwickelt sich Kind. Aber passt diese Erzählung zu dem Fall, habe ich mich gefragt. Wir haben in dieser Erzählung keine Stiefmutter, erstmal nicht die zentrale böse Frauenfigur, die dem Sohn vielleicht genauso gegenübersteht, wie das in der Rahmengeschichte passt.
Ja, sogar im Gegenteil. Ne? In der ersten Geschichte ist es der böse Vater. Also so als wenn sich das eigentlich neues Thema nochmal einschiebt, nämlich der Konflikt zwischen Vater und Sohn. Das hatten wir in den sieben Tagen gar nicht zuvor. Da hatten wir sozusagen die sieben weisen Meister und die Kaiserin, die sozusagen die repräsentativen Konfliktparteien sind. Über den Sohn sozusagen als Dreieckskonflikt erzählen. Also da würde ich sagen, das ist wirklich ein neuer Konflikt, oder zumindest wird das hier erstmals bearbeitet. Und das ist, würde ich auch sagen, das ist wirklich ein neuer Einsatz. Und was, also ich würde auch das Fragezeichen verstärken, wie gut passt das? Vielleicht nicht, also die Bezüge können wir herstellen, aber was ich so auffällig finde, was für eine Geschichtenlust bricht sich da Bahn. Mhm. Also gerade diese zweite Geschichte, ich habe das vorhin ganz kurz nur angedeutet, das finden wir auch über die sieben weisen Meister hinaus. Also diese einmal diese Freundschaftserzählung, das gibt es in anderen Romanen des Spätmittelalters auch. Oder diese Geschichte, nein, dieses Motiv, wundersame Heilung durch eine extreme Gabe, durch das Blut, durch die Tötung von Kindern, das ist auch ein legendarisches Motiv, das wir auch in anderen, ja, nicht nur in der deutschen Literatur des Mittelalters finden. Und also zusätzlich zu dem Umfang einfach dieser langen Geschichten, ich glaube, das sind nicht mehr Exempel, die hier erzählt werden, sondern Geschichten. Und wo das passt, ja, das antwortet darauf, dass der Vater, der Kaiser, sagt, jetzt will ich dich aber auch erzählen hören. Also der hat nicht nur ein Interesse daran, jetzt, also am achten Tag, jetzt soll es aufgeklärt werden. Deswegen würde ich sagen, es ist kein Finale, in dem jetzt der Gerichtsprozess nur im Vordergrund steht, sondern wir haben wieder den, ja, diese Geschichtenlust, diese Erzähllust, die ist jetzt also quasi entfesselt. Und was mich so ein bisschen irritiert, ist, wie es dann nach auch weitergeht. Ne? Denn es bleibt, was dann wieder kommt, ist also auch Gerichtsfragen, ne? Über die, also wie ist das gemacht? Vielleicht sollten wir auch darüber nochmal sprechen, dass jetzt also so Prozessfragen wieder in den Vordergrund treten, besonders die, ja, die wir in dem ersten Rahmenteil, im ersten Tag, auch im unserem ersten Podcast auch schon angesprochen haben, ja. Aber dann sieben Tage lang eigentlich kaum eine Rolle spielten mehr. Also ne, darf man die Kaiserin gleich verurteilen? Wer macht das? Mhm. Darum scheint es jetzt zu gehen auch. Und,
ja. Richtiger Registerwechsel wieder, genau. Also wir sind jetzt hier wieder bei juristischen Fragen und diese Erzählung ist, würde ich auch sagen, die ist zunächst einmal ausgeklammert. Der Kaiser freut sich eben darüber, dass der Sohn nun nicht nur spricht, sondern eben auch erzählt. Also das ist ja schon längst vorgegeben durch diese Erzählserie. Das wissen wir auch. Das ist jemand, der hört gerne zu, der lässt sich gerne Dinge erzählen, auch wenn sie möglicherweise nicht helfen, um jetzt einen Fall zu entscheiden, der hier vor allen Figuren liegt. Aber mit Blick auf gerade diese juristische Entscheidung bringt diese Erzählung nicht viel Neues. Man könnte sagen, der Sohn rechnet hier mit seinem Vater ab. Also das ist definitiv in dieser Geschichte hier angelegt. Zürnende Eltern und was das am Ende bringt, beziehungsweise in welche Situation man sich da hinein manövriert. Aber wenn es dann an die Entscheidung geht, dann haben wir plötzlich wieder den Kaiser vor uns, den wir schon aus den Erzähltagen kennen, der plötzlich wieder ratlos ist, der um sich schaut und der versucht, ja, diese Entscheidungsfindung wirklich zu delegieren an andere. Also der Sohn soll es machen oder es sollen die Richter machen, aber wir haben hier keinen starken Kaiser, der diesen Fall jetzt juristisch klären möchte.
Ja, oder das weiß ich noch nicht. Oder ist es jetzt eine neue Stärke des Kaisers, erstmals wirklich zu sehen, also das kann ich hier wirklich nicht leisten, also sozusagen die eigene Schwäche richtig zu taxieren. Also er sagt ja, bevor diese Binnengeschichten nochmal kommen, da überbieten sich die beiden ja so in Selbstreflexion und Bescheidenheit. Der Sohn sagt, nein, Herr, ihr sonnt sü, also die Kaiserin, nicht verurteilen, ehe dass die Missetort vorerlütert wurde, die mir die Kaiserin unschuldig hat zugelegt. Also nicht so schnell, das soll erstmal aufgeklärt werden. Und da sagt der Kaiser, ich setze das Gerichte zu Dienerhände, weil ich sehe, dass mehr Wiesheit in dir ist, denn in jemand anders. Also das mache nicht ich, sondern ich sehe, dass du da der Richtige bist. Mhm. Ich will jetzt nicht so darauf hinaus, dass der Sohn dann auch sagt, also das mache ich auch nicht und das Gesetz und das Recht soll das Gericht haben und Urteil über sie geben. Also das Verfahren ist hier wichtig und also auch andere Amtspersonen, die ins Blick kommen. Mhm. Ich wollte nur noch mal darauf hinaus, ist das nicht dann, ist das doch vielleicht eine Einsicht dieses Kaisers, nicht nur so zu seufzen, das hatten wir vorher auch schon in unserer Podcast-Serie angesprochen, dass es diesen Punkt gibt, bei dem der Kaiser zwar sagt, ich will weitere Geschichten hören, aber an welche Seite die Wahrheit gerade vertritt, völlig unmöglich, das festzustellen für mich. Ist er nicht jetzt zum einen Schritt weiter zumindest zu sehen, also ich muss abdanken und Auch Rechtsprechung als Herrscheraufgabe. Mach du mal. Ist das oder wie würden Sie das bewerten?
Ja, ich glaube, dass das ist in der Kolmarer Fassung, von der wir jetzt immer wieder ausgehen, ist das definitiv der Fall. Und das schließt ja aber trotzdem die Perspektive eines schlechten oder weniger entscheidungsfreudigen Herrschers nicht aus. Also er delegiert hier die Entscheidung an den Sohn und später ans Gericht. Aber auch da sieht man dann schon, wenn es an die Verurteilung geht, wenn es an die Strafe geht, dann gibt es hier wieder dieses Ping-Pong-Spiel. Also dann beauftragt er die Richter, Urteil zu sprechen, und die spielen das wiederum zurück und erklären ihm, dass doch eigentlich die Sache schon längst offensichtlich ist. Also hier gibt es direkt Feedback in der Erzählung, dass dem Kaiser diesen Ball wieder zurückspielt. Also er möchte dann das an Dritte übergeben, kommt da aber aus seiner Haut nicht raus. Also ich glaube, abdanken ist hier ein wichtiges Stichwort. Das scheint hier wirklich ein Kaiser zu sein, der sicherlich nicht müde ist, Erzählungen zu hören, aber vielleicht regierungsmüde geworden ist. Also der sich dann hier aus der Verantwortung stiehlt und das lieber an andere übergibt, um hier nicht selbst entscheiden zu müssen, wie man mit seiner Frau umgeht.
Ja, ja, ja. Und das, diese Schwäche, die wird aber dann doch gerahmt in wirklich so ein Feuerwerk von Auflösungen. Also ich würde es gerne nochmal einordnen. Also diese, das ist ja, also was wird alles eingelöst, ne? Also in dieser Erzählserie, Wahrheit und Gerechtigkeit der Schuldverhältnisse hier, ne? Also die Intrigantin wird bestraft, ne? Also dieses Ping-Pong-Spiel, das Sie eben meinen, das geht auch nicht in die zweite Staffel oder das geht nicht in die Aporie, sondern
nach einem Satz ist Ende, ja.
Genau. Sie wird enttarnt, aufgedeckt und verurteilt, hingerichtet. Es geht jetzt auch um diese Frage ordentliche Prozeduren, ne? Also diese ausführlichen Verfahrensschritte und Instanzen, das kommt jetzt mit ins Bild. Überdeutlich wird demonstriert, der Sohn kann sprechen und erzählen. Ja, auch der Herrschaftsübergang am Ende wird geordnet, das können wir vielleicht auch noch ergänzen. Also der Kaiser bleibt bis zum Ableben im Amt, das wird ja angesprochen. Ne? Also ist jetzt hier der Herrschaftsübergang. Nein, der Sohn weist es zurück, ne? Und danach wird er die Regentschaft mit 7 weisen Beratern antreten. Das ist das Ende der ersten, unserer Staffel.
Ja.
Und damit könnte man auch sagen, ist das umfassende Problem abgeräumt, dass ja auch die Kaiserin oder überhaupt dieser im Vorwurf des Inzests am Anfang ja irgendwie aufgeworfen hatte, dass der Sohn auch die Genealogie und auch die Herrschaftsverteilung im Hause, ne, in Frage stellt. Also das steckt ja auch in diesem im Vorwurf der Stiefmutter, der Sohn habe sie vergewaltigen.
Absolut.
Und das ist sozusagen ja überdeutlich geordnet. Also ich wollte noch damit nur sagen, ist es nicht, ja, vielleicht unser schwacher Kaiser umgeben in einem Strauß von oder ein Feuerwerk der gelingenden, gelösten Probleme, so Friede, Freude, Eierkuchen. Ich will es nicht trivial herunterbrechen, aber geht es da nicht unter? Ist es nicht denn auch ein ziemlich guter Auflösung?
Das denke ich schon, ja. Für alle, außer für die Kaiserin und diesen Nebenbuhler, ne? Der plötzlich aus dem Hut gezaubert wird.
Ja, den kennen wir auch noch gar nicht.
Genau, vorher, das ist vielleicht eine Figur, über die wir auch sprechen sollten. Also es gibt keinerlei Anzeichen, und auch da sieht man wieder, wie breit diese Überlieferung der 7 Weisen Meister ist. Andere Fassungen machen sich hier mehr Aufwand, führen die Figur schon früher ein. Wenn man beispielsweise mal in die Dramatisierung von Sebastian Wild schaut aus dem 16. Jahrhundert, da haben wir diese verkleidete Jungfrau schon sehr viel früher präsent und wissen als Zuschauende schon längst, dass hier ein doppeltes Spiel gespielt wird, und die Kaiserin sagt an der Stelle sogar, ich möchte nicht nur einen Liebhaber haben, sondern ich möchte meinen Stiefsohn töten und den Kaiser gleich mit dazu, damit dieser Liebhaber auf den Thron kommt. Also da wird das sehr viel umfangreicher ausgestaltet, und damit ist auch die Überraschung natürlich dahin, wenn die Figur später enttarnt wird. wird. Das ist vielmehr, es wird vielmehr eine Spannung entwickelt, wie das Ganze sich dann entwickelt, also wie diese Enttarnung abläuft, und die Kaiserin präsentiert sich dann selbst als ratlose Figur und sagt, ich fürchte, ich falle selbst in die Strick. Also sie fällt ihrer eigenen Intrige zum Opfer. Das passiert hier nicht. Also dieser Liebhaber wird aus dem Nichts herbeigerufen und dient ja erstmal dazu, dass die Kaiserin völlig diskreditiert wird. Noch nicht in der eigentlichen Sache, sondern eben hier erstmal als Ehebrecherin.
Ja, aber das Thema des Ehebruchs oder noch genauer diese misogyne Perspektive auf Ehebrecherinnen, das hatten wir doch, darüber haben wir schon öfter gesprochen. Also das haben wir doch in den Exemplen der Erzähltage, die wir hinter uns haben, da ist das Thema präsent.
Absolut. Also, aber ohne dass man eben diesen Link schon hätte sehen können in den Erzählungen. Das ist spannend. Also hätten wir es vielleicht als Überschuss verbuchen können oder hätten eben da eine allgemein misogyne Perspektive hineinlesen können. Aber dass es hier tatsächlich um eine Entsprechung geht zwischen Rahmen- und Binnenerzählung, das sehen wir erst durch diese Auflösung. Und das ist schon eine spannende Sache, dass das hier in der Schlusspartie gewissermaßen nochmal diese Figur doch eingeführt wird und man da diesen Umweg geht zur Verurteilung. Also es wird nicht der eigentliche Fall entschieden, sondern die Kaiserin wird zunächst mal diskreditiert und dann hat man es einfach. Also dann ist die Bahn frei, dann ist der Sohn sowieso der Glaubwürdige und unter diesen beiden, und es lässt sich sehr viel einfacher entscheiden.
Ja. Also diese, halten wir mal fest, also wie haben wir den Eindruck, dass sozusagen ein Thema vorbereitet ist, das aber, wenn es erzählt wird, ne, als Motiv, wenn es im Rahmen erscheint, trotzdem so etwas Überraschendes hat. Also dass uns so scheint, vielleicht nicht wie ein konsequenter Abschluss oder sondern dann wieder sprunghaft. Und vielleicht sollte uns das auch zur Frage bringen, nochmal nach dem Charakter als Finale. Und ich schlage nochmal den Bogen zum Anfang unserer ganzen Podcast-Reihe. Wir haben ja auch immer wieder überlegt, ob unsere modernen Seriengewohnheiten uns helfen und uns inspirieren können, auch eine vormoderne Serie neu und anders zu lesen. Oder ob wir einfach sagen müssten, es ist so anders, dass es an diese, dass Serien und Texte doch sehr weit entfernt sind. Mhm. Also vielleicht diese Frage, weil es ja auch bei modernen Serien eine beliebte Diskussion ist, wenn es ein Finale gibt zu einer Staffel, wird diskutiert, wie gelungen ist das Finale, wie stark ist hier die Closure, wie viel Energie wird auch reingepumpt, um die Staffel zu schließen. Also, was ist das für ein Finale? Wie passt es vor allen Dingen zur Serie?
Beziehungsweise, wie gut muss es zur Serie passen? Wir haben ja für die Sieben Weisen Meister schon zu Beginn diese Zeitperspektive. Also wir wissen, 7 Tage lang muss der Sohn schweigen, 7 Tage lang müssen die Meister ihn retten, und das funktioniert ja dann auch. Wir haben diese 14 Exempel, dieses Hin und Her des Erzählstreits, aber dieser Erzählstreit ist ja nicht notwendigerweise an den Streitfall gekoppelt. Also diese Erzählungen schinden Zeit. Es geht darum, dem Sohn später die Gelegenheit zu geben, sich selbst zu äußern, beziehungsweise die Kaiserin möchte seinen Tod erwirken. Aber das Finale muss ja nicht all das einholen, was wir im Streitfall schon angelegt haben. Also das ist ja hier keine Closure, die nochmal jedes einzelne Exempel aufgreifen muss, dass der Sohn ja übrigens, oder die der Sohn gar nicht kennt, sondern wir kehren wieder zu diesem Streitpunkt am Anfang zurück. Und deshalb hatte ich mir eben auch die Frage gestellt, ist mir dieses Finale auch opulent genug nach dieser Erzählserie? Genügt mir das?
Ich hatte fast den Eindruck, dass es zu opulent ist, denn wir hatten den wiederkehrenden Eindruck doch auch in den vorhergehenden Erzähltagen, dass die Fäden, deren Knoten am Ende gelöst wird, so gar nicht als Fäden durchgängig präsent sind, sondern höchstens als Bruchstücke. Also dass wir immer wieder kleine Stellen, kleine Bemerkungen nur sammeln mussten, in der Rahmenerzählung der Gerichtsfall oder die Frage der Wahrheitsfindung überhaupt nur präsent sind, und dass das also etwa mit Blick auf den Kaiser völlig abgelöst wird, völlig zurückgewiesen wird, achselzuckend quasi und ersetzt wird, überwuchert wird von Erzähllust der Exempel, aber dass dann ja, jetzt im Finale, dass plötzlich so ein riesiges Knäuel zusammengerollt wird. Ist das nicht ein bisschen dick, hätte ich gesagt. Also deswegen zu ist es nicht opulenter, als es eigentlich gut passt.
Mhm. Wir haben ja diesen Registerwechsel dann wirklich, also die Kaiserin macht das ja mit ihrer ersten Erzählung, dass sie eigentlich der Urteilsfindung vorweggreifen möchte, beziehungsweise das schaffen möchte, was der Kaiser eigentlich schon versprochen hat, nämlich, dass der Sohn hingerichtet wird. Und durch die Räte wird das verzögert und da sieht sie sich dann gezwungen, mit der Erzählung zu starten. Und dann sind wir eben 14 Tage lang im Modus der Erzählung und eben nicht mehr im Modus des Gerichtsfalls. Also da haben wir diesen Wechsel. Im Finale wird dann dieser Streitfall erst wieder aufgegriffen. Und da stellt sich eben für mich die Frage, wie sehr greifen wir denn das auf, was wir aus den Binnenerzählungen erfahren haben? Also die Rahmenpartien sind dort präsent, sicherlich. Also das, was die Erzähler mit dem Kaiser besprechen. Aber die einzelnen Exempel brauchen wir jetzt nicht mehr. Also das ist ja kein Closure, das hier nochmal die einzelnen Inhalte zusammenführt.
Ja, aber selbst wenn wir auf die auf das Erzählen schauen, haben wir nicht da, selbst da jetzt so einen Bombast, also dass der Sohn, der 7 Tage lang schweigen musste und nur durch seine Stellvertreter sich äußern konnte oder für den erzählt wurde eigentlich, dass der jetzt so ein überquellendes Geschichtenfass aufmacht. Ja. Also dass sich so aufgestaut hat und jetzt so eruptiv kommen zwei Romane fast oder Romanskizzen raus. Mhm. Da hätte ich auch gesagt, ist das nicht ein bisschen dick, ein bisschen viel? Dem Kaiser gefällt es, aber
Ja, und aufgestaut ist da sicherlich der entscheidende Punkt, denn das, was zu Beginn der Erzählung im Rahmen passiert, das wird ja im Laufe der Erzählserie nicht komplexer, sondern die Situation am Ende ist immer noch dieselbe, wie wir sie zu Beginn haben. Also dieser Fall ist nicht gelöst, das muss eben erst hier passieren.
Ja, aber was komplexer, sprunghaft komplexer wird, ist das Problem der Vorverurteilung und das, dass man auch wirklich jetzt mal Schritt für Schritt aufklären muss und wer macht das? Also das haben wir jetzt schon dreimal angesprochen, also diese Verfahrensfragen. So, und was wir bisher hatten, war ein narratives Verfahren, ne? Dieses Hin und Her erzählen Tag für Tag, aber ich hätte den Eindruck, dass der Gerichtsprozess immer auf der Stelle tritt.
Ja.
Also das wurde auch in der Forschung wurde darüber diskutiert, dass der Kaiser jedes Mal trifft er jedes Mal neu eigentlich dieses Urteil, wird gehängt, oder kommt da irgendwas vom Fleck? Also die Figur selbst sagt, also da, ich komme nicht vom Fleck.
Ja.
Ne? Die bekennt das ganz offen. Und daran hätte ich daran gedacht, ist das, deswegen habe ich vorhin so mich gewundert, als sie das so sagt, es sei so schlank und wenig opulent, ist es nicht total überschüssig? Haben wir da nicht also Feuer und Raketen, die in den, die abgeschossen werden und also das hätte man kürzer machen können.
Ich glaube, die Überschüsse liegen wirklich, lassen sich an diesen Erzähltagen finden. Also da würde ich Ihnen zustimmen, da haben wir es wirklich mit viel narrativer Energie zu tun, die so möglicherweise nicht notwendig wäre. Was den Schluss betrifft, glaube ich, ist das wirklich nochmal das Voraugenführen dieser unterschiedlichen Herrschaftsstile oder dieser Figuren Sohn und Vater, Sohn und Kaiser, die hier anders entscheiden. Also der Kaiser ist direkt schon durch diesen Nebenbuhler, fühlt sich dazu veranlasst, seine Kaiserin, seine Frau zu verurteilen. Und der Sohn, der genau das im eigenen Leib ja auch schon erfahren hat, also der auch unmittelbar, nachdem diese Vorwürfe im Raum standen, der versuchten Vergewaltigung, der da verurteilt werden sollte, der interveniert dann. Das heißt, hier kann man einen Fortschritt beobachten und hier würde ich sagen, ist auch dann die Pointe, dass man diese beiden Stile oder diese beiden Entscheiderfiguren gegenüberstellt.
Ja.
Genau, das finde ich auf jeden Fall hier überzeugend. Ich denke nur, was die Was die Verknüpfung betrifft zu den vorangehenden Erzähltagen, dass man hier auf jeden Fall die Geschichten schon längst hinter sich gelassen hat. Und auch die Exempel des Sohnes, die müssen hier nicht mehr ausführlich kommentiert werden oder die werden nicht zur juristischen Streitsache, sondern das ist wirklich wieder Erzählen des Erzählenswillens. Also wir haben einen wissbegierigen oder erzählgierigen Kaiser und für den wird das Ganze aufbereitet. Ja, und das dient nicht der Plotentwicklung.
Ja, oder auch nicht mehr der Entscheidungsfindung, sondern dann wären, das wäre schon eine exemplarische Figur, nochmal zu verstärken, ein Punkt, der in der Rahmenerzählung, also wie das Konfliktverhältnis zwischen Vater und Sohn, wir haben darüber vorhin kurz gesprochen, auch das wäre, dafür sind die weiter funktional, das würde ich schon sagen, aber eben mit unglaublichen oder relativen Ausführlichkeit, das schon. Mhm. Ja, wie zufrieden lässt uns das jetzt als Rezipienten, wie zufrieden würden Sie sagen, gehen wir aus dieser Staffel? Ich habe auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie sagen, das ist so konzeptionell nur auf eine Staffel angelegt, nur auf 14 Folgen und wie zufrieden gehen wir aus dieser Serie?
Ich finde, dass die sieben weisen Meister auf jeden Fall das eingelöst haben, was sie versprechen. Ne? Also das, was zu Beginn als Horizont aufgespannt wird, das bekommen wir auch geboten. Wir bekommen 14 Erzähltage, wir bekommen diese Form von Zeitschinden. Wir bekommen den juristischen Fall geboten und wir bekommen sogar noch Überraschungen dazu mit diesem seltsamen Liebhaber, der hier aus der Kiste springt. Das heißt, ich würde sagen, man hat gewissermaßen, ich hätte fast gesagt, Spielspaß und Spannung hat man in dieser Erzählung auf jeden Fall mit drin.
Das klingt aber ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich knabbere immer noch so ein wenig an diesem Schluss. Also da hat man glaube ich, gesehen, dass wir gerade in dieser Bewertung, ne, wie gelungen ist das oder wie aufwendig ist das Ganze, dass wir da vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Ja. Was aber sicherlich ja auch, wenn wir jetzt wieder an moderne Serien denken, Kennzeichen guter Serien sein kann, wenn man eben über so ein Finale auch diskutieren kann.
Ja, und da würde ich mitgehen, also das ist diese Punkte, an denen man knabbern kann, an denen auch sozusagen die Erzählung selbst knabbert. Denn ich glaube, so oft nein, also wird sonst auch nicht gesagt. Also die sind sich ja nicht einig, sondern es ist eine Folge von fröhlichen Zurückweisungen auch. Ne? Also nein, ich will die Herrschaft nicht übernehmen. Nein, ich bin ja auch nicht Richter, das machst du. Nee, das mache ich auch nicht. Müssen wir nicht aufs Gericht hören, nicht so schnell. Also ich hätte fast gesagt, da ist noch Stoff, wäre Stoff drin für eine Staffel 2, wenn es nicht von vornherein über dieses Sternorakel als eine ganz klare, determinierte, finale Sache ausgemacht werden. Und da würde ich sagen, da ist Spannung drin, da ist auch wieder agonales Erzählpotenzial, das ein bisschen juristisch gelagert ist oder so institutionell. Wer bearbeitet den Fall? Der Fall scheint ganz einfach, der Fall scheint gelöst, aber sozusagen dieses Agonale im Rahmen, das bleibt, hätte ich fast gesagt, bis zum vorletzten Satz. Also bis zum, dem Happy End, dem Schlusssatz.
Genau. Und Schlusssatz ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns über das Finale ausführlich unterhalten. Ich glaube, auch beide beobachtet, wie wir an diese Geschichte herangetreten sind, welche Interessen wir mitbringen, auf welche Partien wir besonders gerne blicken, wo wir vielleicht Opulenz vermissen oder Opulenz beobachten. Und das spiegelt auch unsere Podcast-Serie, denke ich mal, wieder, die ihrerseits sehr vielfältig war, die viele verschiedene Schwerpunktthemen geboten hat. Wir hatten 7 Tage, wir hatten verschiedene Stimmen, die je einen Erzähltag vorgestellt haben, uns gezeigt haben, wie die Kaiserin, die Meister mit ihren Exempeln versuchen, den Kaiser auf ihre Seite zu ziehen. Und wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal bei allen bedanken, die mitgemacht haben und die diese Reise und die sieben weisen Meister bis zum großen Finale mitverfolgt haben. Und der Dommitte, wie es in der Colmarer Fassung heißt, hat dann nicht nur das Buch, sondern auch der Podcast Sieben Weise Meister to Go ein Ende.
Herre, hat er mich verstanden?